NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute,
25. Februar 50. Der römische Kaiser Claudius errichtet die Militärkolonie Colonia Agrippinensis.
Ich war ein stolzer Römer, komm mit Caesars Legion. Und ich bin ein Franzos, komm mit Napoleon.
Es gibt Dinge, die prägen eine Stadt wie Köln. Der Karneval natürlich und auch die alten Römer, die Blackfoes hier als kölsche Urväter besingen. Ihre Spuren sind allgegenwärtig.
Direkt vor dem Kölner Dom zum Beispiel steht ein Torbogen aus großen, ein bisschen löchrigen Steinen. Den kann man leicht übersehen zwischen den Touristenströmen, aber er ist noch älter als die Kathedrale im Hintergrund. Und dieser Torbogen, der ist einer von vielen Überresten der römischen Stadtmauer. Gleich um die Ecke kann man zwischen den Gehwegplatten eingelassen so einen holprigen Weg erkennen. Der sieht ein bisschen aus, als wäre man mit Bauen nicht ganz fertig geworden. Es sind aber Reste der alten römischen Hafenstraße. Viel, viel jünger ist eine Spur, die man am Kölner Rathaus erkennen kann. An dem hängen nämlich Figuren von lauter Menschen, die mal wichtig für die Geschichte der Stadt waren. Unter anderem auch eine von Agrippina. Und Agrippina, das ist die Frau, der Köln mal seinen Aufstieg verdankte. Und auch seinen Namen.
Denn Köln, das leitet sich ab von der römischen
Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Claudische Kolonie und Heiligtum der Agrippinenser.
Oder in Kurzform CCAA. Ein Titel gewissermaßen, den das heutige Köln um 50 nach Christus erhält. Aber fangen wir vorne an, denn die Geschichte beginnt noch früher.
Das Rheintal mit seinen fruchtbaren Böden war natürlich zu allen Zeiten, seit der Mensch sesshaft wurde, seit dem 5., 6. Jahrtausend vor Christus besiedelt.
Markus Trier, Direktor des Römisch-Germanischen Museums Köln. Wegen Renovierung ist das Museum übergangsweise am Neumarkt.
Wir sitzen quasi und gucken, würden wir sie noch sehen können, direkt neben den römischen Thermenanlagen, die da lagen, wo heute das Kulturzentrum am Neumarkt, St. Sizilien, also das Schnütgen-Museum und St. Peter stehen.
Vor den Römern sind die Germanen da. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus schildert sie von oben herab in ihrer rauen Erscheinung.
Wild blickende blaue Augen, rötliches Haar und große Gestalten, die allerdings nur zum Angriff taugen. Für Strapazen und Mühen bringen sie nicht dieselbe Ausdauer auf und am wenigsten ertragen sie Durst und Hitze. Wohl aber sind sie durch Klima oder Bodenbeschaffenheit gegen Kälte und Hunger abgehärtet.
Als die Römer unter Caesar an den Rhein vordringen, schlagen sich manche Germanenstämme auf ihre Seite. Die Ubier zum Beispiel. Der römische Feldherr Agrippa siedelt sie demonstrativ ans linke Rheinufer um. Zur Abschreckung, der Fluss ist jetzt die Reichsgrenze. So entsteht die erste Vorläufersiedlung des heutigen Kölns.
Die wird auf Geheiß des Augustus gegründet und der gibt ihr ihre Grundstruktur. Das heißt, ein rechteckiges Straßensystem, mit großer Wahrscheinlichkeit schon eine Stadtumwehrung. Die Grundstücke, die Parzellen, die Baublöcke werden abgesteckt und zu dieser Zeit, also 7 vor Christus, entsteht dort eine richtige Stadt und die nennt man Oppidum Ubiorum.
Das Oppidum Ubiorum, die Stadt der Ubier, wird bald ein wichtiger Stützpunkt für das römische Militär in den weiteren Germanenfeldzügen. Tacitus schreibt:
Inzwischen trafen Abgesandte vom Senat bei dem bereits in die Ubierstadt zurückgekehrten Germanicus ein.
Dieser Germanicus ist eine Art Oberbefehlshaber der römischen Rheinarmee. Sein Quartier hat er da, wo heute das Rathaus steht. Seine Tochter ist Agrippina. Genau die Agrippina, die an der Fassade eben dieses Rathauses verewigt ist. Sie macht die beste Partie im ganzen Römischen Reich, denn sie heiratet Kaiser Claudius und hat eines Tages einen Wunsch.
Claudius war seinerseits in Lyon geboren und hatte seine Heimatstadt Lyon zur Colonia erhoben. Und Agrippina hat ganz offensichtlich ihren Ehemann, ihren kaiserlichen Ehemann dazu gedrängt und bewegen können, auch ihren Geburtsort zur Colonia Claudia Ara Agrippinensium zu erheben. Und mit einer solchen Erhebung waren rechtliche Vorteile verbunden. Das war quasi die Champions League der römischen Städte. Die Einwohner der Colonia hatten das Bürgerrecht, so wie die Bürger Roms.
Agrippina wird ihren Gatten eines Tages umbringen lassen, um ihren Sohn ins Amt zu hieven, einen gewissen Nero, der später seine Mutter töten lässt. In römischen Kaiserfamilien lebt man gefährlich. Für Agrippinas Heimatstadt aber geht der Aufstieg weiter. Die Kolonie wird bald zur Provinzhauptstadt von Niedergermanien. Aus dem ganzen Reich siedeln sich Menschen an. Das alte Köln ist eine multikulturelle Stadt. Überlieferte Grabinschriften erinnern zum Beispiel an
Horus, Flottensoldat aus Alexandria in Ägypten.
Caius Ajacius, Sklavenhändler aus Italien.
Bella, vom Stamme der Rämer aus dem heutigen Frankreich.
Der ein Grabstein von ihrem Mann gesetzt worden ist. Man sieht, sie hat so ein Kind im Arm. Man vermutet daher, dass sie im Kindbett gestorben ist.
Für diese Menschen bietet die Stadt alles, was von einer Metropole erwartet wird. Tempel, ein Amphitheater, ausgeklügelte Wasserversorgung. Nur mit einer Sache gibt man sich wenig Mühe, bei der Müllentsorgung. Markus Trier steht jetzt vor einem Sammelsurium an Splittern aus Glas, Keramik, Holz, Leder, Knochen.
Die kölschen Römer nahmen es ja mit dem Umweltschutz ganz sicher nicht genau. Man entsorgte lustig, was man nicht mehr brauchte, im Rhein. Der Rheinhafen war sozusagen ein Sammelbecken römischer Abfälle aus Privathaushalten wie auch aus gewerblichen Betrieben.
Der Rhein dient den alten Kölnern aber nicht nur als Müllkippe, sondern auch als wichtigste Fernstraße für den Handel. Der Transport zu Wasser ist damals praktisch und effektiv. Auch an Land kreuzen sich in Köln die Verkehrswege, bis heute im Stadtbild erkennbar.
Wenn man sich eine aktuelle Stadtkarte von Köln anschaut, dann sieht man, dass einige Hauptverkehrsstraßen sich fast schnurgerade auf die Innenstadt zubewegen. Die Luxemburger Straße zum Beispiel, die Bonner Straße oder die Aachener Straße, über die hier unzählige Autos und die Straßenbahn donnern. Und diese Straßen, die folgen immer noch dem Verlauf der alten Römerwege. Ein wichtiger Unterschied ist nur, heute stehe ich hier zwischen einem Autohaus und einer Polizeiwache. Damals war der Straßenrand quasi der Friedhof.
Das war ganz bewusst eine Entscheidung. Man hat quasi auch über den Tod hinaus mit den Menschen kommuniziert. Und man hat natürlich auch gezeigt, was man für finanzielle und gesellschaftliche Möglichkeiten hat. Je weiter das Grab zur Straße stand, je größer und teurer, desto prominenter.
Wer mit der Straßenbahn in den Kölner Westen fährt, der wird auf ein besonders imposantes Beispiel aufmerksam gemacht.
Nächster Halt.
Der Kölner Stadtteil Weiden ist zur Römerzeit noch das ländliche Umland der Kolonie. Und hier liegt eine besonders prächtige Grabkammer, die zu einem großen Gutshof gehört. Dieses Weidener Römergrab wird im 19. Jahrhundert entdeckt, als ein Landwirt seinen Hof umbaut.
Rein zufällig trifft er dann auf 11 Stufen, so berichtet er, und gräbt den Stufen nach, nicht so archäologisch, wie wir es heute machen, runter und findet dann eine Marmortüre und die zerschlägt er, weil er meint, dahinter ist eine Schatzkammer.
Einen Schatz findet er im archäologischen Sinne. Heinz-Günther Horn vom Förderverein des Römergrabs hat dafür gesorgt, dass die Grabkammer für Besichtigungen offen steht. Nur das Rauschen der Belüftung erinnert an die Gegenwart.
Jetzt sind Sie in der Grabkammer und so nah, wie Sie nirgendwo sonst im Römischen sein können. Sie haben genau den Anblick wie der antike Mensch. Die Grabkammer war nicht verputzt, sondern steinansichtig, wie sie sich jetzt darstellt.
In der Mitte des quadratischen Raums stehen zwei Steine, die die Form von Korbstühlen imitieren. In die Wände sind längliche Buchten eingebaut.
Wenn Sie die großen Nischen an den drei Seiten betrachten, dann sehen Sie, dass dort in diese Nischen hinein Marmorbetten eingeschoben sind. Wenn ich sage, es ist eine Grabkammer, so ist das nur die halbe Wahrheit. Es ist nämlich gleichzeitig auch ein Speisesaal. In dieser Grabkammer wurden Totenmale abgehalten.
Noch auffälliger ist ein mit Reliefs verzierter Sarg in der Mitte des Raums. Die Motive wirken teilweise irdisch. Da sind junge Männer, die Trauben zum Most verarbeiten. Zufall ist das nicht.
In der Antike spielte der Wein eine besondere Rolle. Das war das Symbol des Weingottes Bacchus. Und es gab dann eben auch die Vorstellung, dass der Wein Bacchus war und Bacchus der Wein. Also mit anderen Worten, wenn man genug Wein getrunken hatte, war man voll des Gottes. Man kann so salopp sagen, ordentlich besoffen, war man richtig gottbeseelt.
Der schwere Marmorsarg in Köln-Weiden wurde in der Hauptstadt Rom hergestellt und von dort aus ins Rheinland transportiert. Das ist aufwendig, aber kein Einzelfall. Täglich erreichen die Colonia unzählige Ladungen von Waren aus dem ganzen Reich. Vor allem Lebensmittel und andere Alltagsprodukte. Zurückgeblieben sind davon bunte Tonscherben im Römisch-Germanischen Museum.
Wir sehen hier auf eine Vitrine mit großen Amphorenfragmenten. Die Amphoren waren, wenn man so will, die Einwegverpackungen der Antike. Das heißt, man hat sie benutzt, um Waren über große Strecken transportieren zu können.
Auf vielen der Scherben erkennt man schmale Pinselinschriften, sogenannte
Tituli Picti.
Und das sind quasi Barcodes. Da steht zu lesen, was war in den Amphoren drin.
Über den Hafen erreichen die Kölner etwa
Austern aus Belgien,
Wein aus Kreta,
Fischsoße aus Pompeji,
Olivenöl aus Tunesien.
Aber auch die heimische Wirtschaft ist produktiv. Berühmt sind die Kölner Handwerker zur Römerzeit für ihre hochwertigen Glas- und Keramikarbeiten. CCAA, die typische Abkürzung für Köln, ist damals offenbar ein Qualitätssiegel. CCAA Ipse Fabricius Fecit, schreibt der Hersteller einer weißen Tonfigur stolz auf deren Sockel. Also
Fabricius selbst hat das Stück in Köln hergestellt.
Die Blüte der Handelsstadt währt nicht ewig. Je schwächer das Römische Reich wird, desto mehr leidet auch Köln. Die Kolonie ist schließlich immer noch eine Grenzstadt und dadurch besonders angreifbar. Die Attacken der Franken von der gegenüberliegenden Rheinseite werden immer hartnäckiger. Also trifft Kaiser Konstantin Sicherheitsmaßnahmen.
So um 300 versucht man die Rheingrenze, die eben ständig überrannt worden ist, zu sichern. Und was macht man? Man errichtet entlang der Rheingrenze zusätzliche Kastelle, Festungen. Im Falle von Köln liegt das Kastell Divitia auf der anderen Rheinseite, ist also ein Brückenkopfkastell. Und zeitgleich wird auch die erste feste Rheinbrücke auf Höhe von Köln über den Rhein geschlagen.
Die liegt ungefähr auf Höhe der heutigen Deutzer Brücke. Denn vom Castel Divitia leitet sich auch der Name des heutigen Stadtteils Deutz ab. Ein unbekannter Redner lobt den Kaiser überschwänglich für die erste Rheinbrücke.
Die Franken wissen, dass sie den Rhein überschreiten können. Du würdest sie zu ihrem Verderben gerne herüberlassen. Aber sie können weder auf Sieg hoffen noch auf Gnade. Deinem göttlichen Willen, Konstantin, ist in der Tat sogar die ganze Natur dienstbar, wenn in jene Tiefen reißender Strudel die Fundamente solch gewaltiger Pfeilermassen gegründet werden, die zuverlässig und dauerhaft Sicherheit bieten sollen.
Die Franken lassen sich auf Dauer nicht zurückhalten. Das dokumentiert der Grabstein des Römers Viatorinus.
Man sieht die Inschrift, die ist so recht unbeholfen da in den Stein hineingeschlagen worden. Und dieser Viatorinus war ein Protektor, ein Leibwächter. Stand in römischen Diensten und das sehr lange. Und dann liest man weiter, er wurde in Barbarico, also im Barbaricum, Juxta Divitia, nahe Deutz, also im Rechtsrheinischen, von einem Franken, a Franco, erschlagen.
Das Ende des Römischen Reichs ist auch das Ende des römischen Kölns. 355 nach Christus wird die Colonia zum ersten Mal kurzfristig von den Franken erobert. 100 Jahre später erlischt die römische Herrschaft endgültig. Die Geschichte der Stadt nimmt damit aber erst ihren Anfang.
Früher dachte man, die Römer gehen weg und die Stadt wird verlassen und verfällt zu einer Brache. Wir wissen heute, das war mitnichten der Fall.
Erklärt Markus Trier vom Römisch-Germanischen Museum Köln. Tatsächlich nutzen andere das Machtvakuum.
Und da entwickelt sich eine fränkische Stadt, die Colonia der Franken. Der Statthalterpalast wird zur Aula Regia, also zum Königspalast, in dem der König der Rheinfranken residiert. Und um ihn herum entstehen Wohn- und Gewerbebauten, Glasproduktion, es gibt Handel und Gewerbe. In reduziertem Maße geht es also weiter.
Bis heute. Nur der Titel als Landeshauptstadt gehört inzwischen den Düsseldorfern. Den Kölnern bleibt der Trost, dass ihre Stadt viel älter ist. Und das besingen sie bis heute auch im Karneval.
Im Zeitzeichen erinnerte Jana Fischer an die Errichtung der Militärkolonie Colonia Agrippinensis am 25. Februar des Jahres 50. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.